Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Im September stehen Landtagswahlen bevor. In Sachsen-Anhalt wird am 6. September gewählt, in Mecklenburg-Vorpommern zusammen mit Berlin am 20. September. Und aller Voraussicht nach wird die AfD in den beiden Flächenländern Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern stärkste Kraft. Und das hat erhebliche Auswirkungen auf die Regierungsbildung, auf das deutsche Parteiensystem. Und welche Auswirkungen das hat, das analysieren wir zusammen mit dem Politikwissenschaftler, Parteienforscher Dr. Karl Rudolf Korte. Herr Professor Korte, herzlich willkommen.
Ja, ich mache gerne mit. Vor allen Dingen, wenn so viele Wahlen anstehen, ist es ja auch interessant, den Kontext zu sehen, was auch an kollateralen Effekten daraus sich entwickeln kann.
Ja, dann gehen wir direkt rein ins Thema. Also in Sachsen-Anhalt sieht es ja so aus, dass die AfD bei 40% plus X wahrscheinlich landen wird. Und haben wir es da noch mit einer Protestpartei zu tun oder ist das die neue Volkspartei in Sachsen-Anhalt?
Zunächst hat die AfD ja schon auch bei anderen Wahlen Platz 1 belegt, zuletzt in Thüringen, dann bei den Bundestagswahlen, wenn man die Zweitstimmergebnisse rechnet, auch im Osten. Das ist also nicht vollkommen neu und ungewöhnlich, dass sie auf Platz 1 liegt. Das Besondere bei dieser Wahl könnte eben sein, dass sie damit vielleicht einmal es schafft, eine absolute Mehrheit zu erreichen. Aber sie zielen ja auf den Wählermarkt. Und das ist ja das Interessante, dass sich die Zusammensetzung der Wählerinnen und Wähler verändert hat im Laufe der Zeit. Wir haben auf der programmatischen Ebene eine sehr starke, klar erkennbare Radikalisierung dieser Partei. Immer mehr auch beobachtet oder gesichert rechtsextrem unter Kontrolle, unter Beobachtung. Und auf der anderen Seite haben wir immer mehr auch Überzeugungswähler, die davon ausgehen, dass diese Partei bessere Politik am Ende anbietet. Das ist sehr interessant, wie sich das verändert hat.
Ja, das sind jetzt ja zwei Wahlen in Ostdeutschland. Also die AfD in Mecklenburg-Vorpommern sind es, glaube ich, 36% in den Umfragen. Also auch ein sehr, sehr starker Wert bei einer starken SPD-Ministerpräsidentin. Und warum ist denn diese Partei gerade in Ostdeutschland so stark?
Sind einfach Erfahrungen von Transformationserschöpfungen, die dort ausgeprägter sind als im Westen. Wir machen ja viele neue Transformationserfahrungen. Es ist eine schrumpfende Bevölkerung, schrumpfende Infrastruktur. Und das bedingt so etwas wie Ostalgie und Osttrotz in einem. Das ist ein interessantes Phänomen. Die einen gehen davon aus, dass die Zeit, die sie anbieten, die AfD ist ja eine Zeitreisenpartei, die als Vision hat, Politik zu ändern und deswegen auch gewählt wird, aber sie bietet etwas an, was es nie gab in einer historischen Verklärung und da ist im Osten das ausgeprägter eben eine Idealisierung der DDR. Und dann gibt es diesen Osttrotz, vor allen Dingen bei jüngeren Wählern, der eben davon ausgeht, dass der Westen nach wie vor in vielerlei Hinsicht auch im Blick auf das Parteiensystem dominant ist, vieles vorschreibt und man sich damit mit der Wahl dagegen wehrt. Also es sind schon besondere Rahmenbedingungen, die den Osten als Wählermarkt unterscheiden, wenngleich die AfD eben ein gesamtdeutsches Phänomen ist und sie ja auch bei Europawahlen, bei Bundestagswahlen im Westen sich sehr stark durchgesetzt hat.
Ja, wenn wir jetzt nochmal auf den Osten blicken, also es gab ja auch mal Zeiten, wo zum Beispiel Gerhard Schröder auch im Osten eine breite Zustimmung hatte als SPD-Minister oder Kanzlerkandidat, Ministerpräsident von Niedersachsen. Also der kam da gut an. Der Osten hat eher links gewählt. Es gab ab 94 auch eine starke PDS wieder im Osten. Warum hat sich das gedreht? Und vielleicht noch die Zusatzfrage, warum verstehen CDU, SPD, Grüne den ostdeutschen Wähler heute vielleicht nicht mehr so wie in den 90er, Anfang der 2000er Jahre?
Ja, es ist ein Wandlungsprozess auf der Seite der Wähler, aber auch auf der Seite der Parteien. Das Angebot, lebensnah Kümmerer-Image zu entwickeln und damit auch lebensnah als Partei sichtbar zu sein, das hatte in den 90er Jahren sehr stark die PDS und die Linke, die sehr unmittelbar in die Lebenswelt der Menschen hineingewirkt hat auch als Beratungseinrichtung für Umbruchsszenarien, für Transformation. Und das ist, da die Linke sich sehr stark mit sich selbst immer mehr beschäftigt hat, auch sehr stark solche Identitätsfragen ins Zentrum gerückt hat, gar nicht mehr die Kümmererfragen, nicht die Verteilungsfragen übertragen worden, letztlich auf die AfD. Es gab sicherlich immer ein Fundament nationalistischer Einstellungen und Ressentiments. Das hat die Partei als AfD geschickt aufgegriffen, aber sie ist heute im Prinzip die Kümmererpartei. Und sie hat eben ein, also auch ein anti-westliches Image, wenngleich sie von Westheroen dominiert ist im Osten, an der Spitze alles Leute, die aus dem Westen oder viele, die aus dem Westen kommen und im Westen eben auch gute, aus ihrer Sicht gute Werte erzielen. Das ist ein sehr interessantes Phänomen. Wir haben in der Tat in der ersten Periode praktisch traditionelle Westparteien, die dort dominieren, das Parteienwettbewerbssystem, die dann abgelöst werden von der Linken und sehr stark heute eben von der AfD. Das ist ein Wandel. Es hat sich ja entkoppelt, praktisch die Wählerabsicht von etwas von der Wahlsoziologie. Wenn man früher davon ausging, dass man milieugebunden oder generationsspezifisch wählt, ist das heute viel situativer geworden. Das Volatile hat zugenommen, wenngleich eben solche Hauptmarkierungspunkte sichtbar bleiben, wie ich das mit dem Kümmerer-Image ja versucht habe zu dokumentieren.
Ja, und in Sachsen-Anhalt gibt es ja folgende Situation. Also der Kandidat der AfD, Ulrich Siegmund, der könnte ja Ministerpräsident werden. Also die AfD könnte die absolute Mehrheit in Sachsen-Anhalt erreichen. Was bedeutet das denn konkret für die Bürgerinnen und Bürger, wenn Herrn Siegmund Ministerpräsident wird?
Wissen wir nicht so richtig, weil natürlich da viele Ankündigungen bestehen. Wenn er eine absolute Mehrheit erreicht, so ein patriotischer Kulturschock, den er versucht auszulösen mit Dingen, die sehr stark erstmal in die Symbolpolitik gehen, Gender-Regelungen zu ändern und in der Kulturpolitik stärker auf deutscher oder patriotischer etwas zu machen. Faktisch wissen wir, dass im Blick auf die Gesetze, die geändert werden sollen, der Spielraum sehr begrenzt ist. Also der Ausstieg aus so einer Migrationspolitik des Bundes kann ja im Land gar nicht gelingen. Auch das Umkrempeln an Universitäten im Hinblick auf Berufsbeamtentum kann sicherlich langfristig wirken, aber kurzfristig überhaupt nicht. Wir haben einen funktionierenden Rechtsstaat, den diese Partei auch nicht aushebeln kann. Aber ich würde nicht unterschätzen, dass diese Zäsur im Blick auf einen Kulturwandel, den man angeht, schon sehr, sehr groß sein wird. Und was sie damit am Ende erreichen, können wir nicht erkennen, aber offenbar sind die Mehrheit der Wählerinnen und Wähler, die im Moment dafür votieren würden, nicht davon geschockt, dass es ja auch um eine neue Hierarchisierung von Menschen geht, von denen man nicht weiß, ob man am Ende selbst betroffen ist, ob man etwas noch machen darf oder nicht machen darf. Diese Hierarchisierung, die ja auch im Blick auf die Menschenwürde sehr kritisch einzuschätzen ist, die auch mit unserem Grundgesetz normalerweise nicht zu verbinden ist, schockt offenbar viele Menschen nicht, weil sie vorgibt, etwas zu ordnen, imaginär zu ordnen, was einem Bedürfnis, inneren Bedürfnis vieler Menschen offenbar entspricht.
Und in Sachsen-Anhalt, die CDU, also der aktuelle Ministerpräsident, liegt ja in den Umfragen weit abgeschlagen hinter der AfD. Da die Frage, warum ist das so? Also warum kann die CDU dann nicht mehr punkten und wie könnte es sie vielleicht punkten gegen die AfD? Also ist, glaube ich, eine schwierige
Ja,
Frage, aber was ist da so Ihre Einschätzung?
das ist eine interessante Konstellation. Wenn wir uns selbst beobachten, klicken wir uns durch die Programme der AfD, die das auch elektronisch gut aufbereitet haben, leicht handlich aufbereitet, sind erstaunt. Aber wer klickt sich durch die Programme der anderen Parteien gleichermaßen? Wir sind also stark in der Gegenmobilisierung, in der kulturkämpferischen Attitüde, im Belehren, im Besserwissen, in Geschichtsstunden, was man alles nicht machen darf. Aber wo ist eigentlich die Kraft der positiven Identität selbst zu beschreiben, welches Glück es in Freiheit zu leben. Wie übersetzen wir das eigentlich? Darüber haben wir uns viel zu wenig Gedanken gemacht. Es gibt weltweit kein Rezept gegen Rechtsautoritäre und gegen autoritäre Parteien, die einen autoritären Staat einsetzen wollen. Aber es gibt natürlich schon Punkte, bei denen man sagen kann, es könnte eine erfolgreicher sein, dagegen sich damit auseinanderzusetzen. Oder das Beispiel, wenn man auf Insta oder anderen sozialen Medien guckt, wie sich Landtagsabgeordnete positionieren, auch Bundestagsabgeordnete, dann sehen wir oft den Ausschnitt gegen die Rechten mit einer brillanten Rhetorik. Aber ich weiß am Ende nicht, was die Partei oder der Abgeordnete, die Abgeordnete selbst will. So, das ist, glaube ich, der erste Zugang zu sagen, wo ist eigentlich die Kraft der klassischen Mitteparteien für sich selbst zu werben? Wenn ein Vertrauen so zu den Parteien nicht mehr existiert, wenn man die Leistungsfähigkeit des Staates in der Demokratie Zweifel sieht, dann es muss der erste Weg doch sein, dafür zu werben, was man besser kann, was welcher Vorteil liegt, darin liegt auch in Freiheit zu leben. Und dafür wird zunächst mal zu wenig gemacht. In Sachsen-Anhalt selbst ist ein Experimentierfeld immer gewesen. Das berühmte Magdeburger Modell einer Tolerierung einer Minderheitsregierung der SPD durch die PDS damals ist sehr interessant, dass das so ein Experimentierland ist, könnte jetzt auch wiederkommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Minderheitsregierung dort bekommen, ist sehr hoch, viel höher als die Wahrscheinlichkeit einer absoluten Mehrheit für die AfD.
Und wenn wir jetzt nach Mecklenburg-Vorpommern schauen, da ist ja eine Partei der Mitte, also die SPD ist da ja sehr erfolgreich mit der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Warum ist das in Mecklenburg-Vorpommern anders als in Sachsen-Anhalt? Also liegt es wirklich an der Kandidatin oder gibt es da andere Faktoren, die da eine Rolle spielen?
Ja, es gibt immer natürlich eigene Traditionen, politisch-kulturelle Art in den Bundesländern. Das ist sehr unterschiedlich. Warum gibt es nur in Bayern diese CSU Hochburg, das ist schon traditionell begründbar, sodass das man genau hingucken muss. Wir können aber auch aus der Wahlforschung nicht mehr sagen, dass der Amtsbonus immer noch besonders zieht. Normal wählen die Deutschen nicht experimentell, sie sind sehr sicherheitsorientiert. Sie wählen das Bekannte, nicht das Unbekannte. Und davon profitieren in der Regel ja auch Amtsinhaber, die wir mehr lieben als das Neue, das Unbekannte. Und das gilt natürlich für Frau Schwesig. Andererseits haben wir in Rheinland-Pfalz gesehen, dass Personen vor Programm nicht mehr nur zählt. Das hat Alexander Schweizer getroffen als SPD-Ministerpräsident. Da hatte die Union bessere Werte in diesen Problemlösungskompetenzbereichen. Und insofern muss man das zusammen sehen, wo die Vorteile liegen, mit einer Person zu punkten und wo einer Partei zugetraut wird, auch Probleme zu lösen. Und es kommt ein dritter Faktor hinzu. Wir haben auch viele Fans des Erfolgs als Wähler. Man möchte auch bestimmte Koalitionen als Sieger haben oder Parteien über die 5%-Hürde mit der eigenen Stimme. Man möchte also das Gewicht der eigenen Stimme dadurch erhöhen, dass man am Ende bei den Siegern ist, bei welcher Siegerkonstellation auch immer. Und wenn es sich rechnerisch darstellen lässt, dass eben Frau Schwesig im Amt bleibt mit einer neuen, veränderten Koalition, dann unterstützen das viele auch aus diesem Grund heraus und gar nicht nur für die Sozialdemokratie.
Schauen wir wieder auf die AfD. Je stärker die AfD wird, desto komplizierter werden ja Mehrheiten ohne sie. Was glauben Sie, wird die Brandmauer noch Bestand haben oder sehen wir da auch schon die Brandmauer bröckeln in Teilen?
Es wird mit den Minderheitsregierungen natürlich der Grundzug von flexiblen Mehrheiten deutlicher ins Zentrum rücken. Und die Frage, ob man bei Fragen von Infrastrukturprojekten sich unterschiedliche Mehrheiten suchen kann, vielleicht auch mit der AfD zusammen, im Vergleich zu anderen Themen, Lebensfragen oder Migrationsfragen, bei denen das eher unwahrscheinlich aussieht. Also ich glaube, das wird sich etwas verflüssigen. So wie es sich jetzt schon verflüssigt hat, die Brandmauer oder abgebaut wird auf kommunaler Ebene. Und man muss sagen, zu Recht, wenn es um Infrastrukturprojekte geht oder wenn es darum geht, einfach eine Idee gesetzgeberisch umzusetzen, bei der eine Mehrheit, bei der sich bei der Mehrheit auch die AfD anschließt, was sollte am Ende dagegen sprechen? Es geht um die zentrale Frage, ob man mit ihr kooperiert im Sinne einer Koalition oder ob man bei zentralen Fragen auch mit ihr eben stimmt, um eine Mehrheit zu erreichen, wie das ja im Bundestag im Februar des vergangenen Jahres auch mal der Fall war auf Bundesebene. Und da, glaube ich, in diesem Punkt wird die CDU standhaft bleiben und die Brandmauer aufrechterhalten, bin ich ziemlich sicher, weil das eine grundsätzliche Glaubwürdigkeit natürlich aufwirft, wenngleich die Ost-CDU anders tickt als die West-CDU. Das muss man einfach mit einkalkulieren. Und bei der Wahl des Ministerpräsidenten als geheime Wahl ist das eine oder andere eben dann auch nicht richtig kalkulierbar.
Ich meine, es kann ja folgende Konstellation eintreten in Sachsen-Anhalt, dass die AfD knapp die absolute Mehrheit verpasst und versucht, Abgeordnete der CDU rauszulösen, also mit Versprechungen, du wirst Minister oder Staatssekretär oder was auch immer. Also glauben Sie, dass wir da auch so Abnutzungseffekte sehen, also dass die CDU versucht wird, einzufangen von Seiten der AfD, also dass da einzelne Abgeordnete versucht werden, rauszulösen?
Ja. Das ist eine Wahrscheinlichkeit, die eintreten kann, die früher auch schon andere Parteien gemacht haben oder versucht haben. Das ist nicht völlig neu. Die andere Konstellation ist ja, dass man eine Minderheitsregierung seitens der CDU aufstellt mit Tolerierung der Linken und dann hofft, bei einer geheimen Wahl eine Mehrheit hinzubekommen für den Ministerpräsidenten, aber im gleichen Wahlvorgang auch natürlich die AfD den Spitzenkandidaten aufstellt und bei der geheimen Wahl unklar ist, ob er nicht dann doch von Union oder von anderen Parteien eine Mehrheit der Stimmen bekommt und so auch ins Amt käme. Die Wahrscheinlichkeit ist aus meiner Sicht höher als das Heraussortieren einzelner Abgeordnete, um mehrheitsfähig zu werden. Und wir sollten uns daran erinnern, dass auch Herr Haselhoff mehrere Wahlgänge mehrfach brauchte bei seinen zurückliegenden Wahlen und er aus dem Grund recht spät auch aus dem Amt ausgeschieden ist, weil er nie sicher war, ob die eigene Fraktion und seine Koalition am Ende einen neuen Ministerpräsidenten wählt. Das ist ja der Grund für das späte Ausscheiden.
Ja, das Thema Brandmauer ist ja auch ein Thema, was breit diskutiert wird, auch in der CDU, also betrifft ja auch die CDU. Also es gibt viele, die sagen, das muss weg. Gerade, Sie haben es ja angesprochen, auf kommunaler Ebene. Es gibt aber viele, die sagen, die muss bleiben. Wenn Sie jetzt Berater für die CDU werden, was würden Sie denn der Partei raten? Also soll die Brandmauer bleiben oder soll sie weg?
Mit einer Partei, die vom Verfassungsschutz nicht nur beobachtet wird, sondern als gesichert rechtsextrem eingestuft wird, kann man nicht zusammenarbeiten. Ich glaube, dieser Grundsatz muss bleiben für eine Union, die glaubwürdig bleiben sollte. Insofern ist die Brandmauer schon aus meiner Sicht der richtige Ansatz, um nicht nur Haltung zu zeigen. Aber die Brandmauer schützt eben in beide Richtungen. Ne? Das ist ja wie beim Feuer, in beide Richtungen soll auch geschützt werden. Die AfD sie kann radikaler werden, sie muss nicht moderater werden, sie muss nicht pragmatischer werden, weil sowieso niemand mit ihr zusammenarbeitet. Und seitens der Union macht sich zu wenig eigene Gedanken, wie ich es vorhin erläutert habe, für sich selbst zu werben und nicht nur kulturkämpferisch gegen die anderen vorzugehen. Wo ist die besondere Kraft der Union, Menschen zu überzeugen, dass ihre Politik und ihre Lösungsvorschläge besser sind? Das vermisst man. Die Brandmauer erleichtert, jedem Lager so zu bleiben, wie es ist. Und das wird die Brandmauer weder verändern noch den Parteienwettbewerb beflügeln.
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, das sind ja regionale Wahlen oder ja Wahlen in zwei Bundesländern. Berlin kommt ja auch noch dazu, wo es eine Polarisierung nach links wahrscheinlich geben wird. Und jetzt die Frage an Sie. Also ist das vielleicht auch was wir bald auf Bundesebene sehen werden? Also eine starke AfD, eine starke Linke, eine Mitte, die schrumpft? Oder wird sich das komplett anders darstellen?
Wir haben ja 12 verschiedene Regierungsformate im Bundesrat. Sehr bunt, von absoluten Mehrheiten bis zu Minderheits- und Pattregierungen. Kuriose Konstellationen. Früher habe ich oft gesagt, ich muss warten, bis in Afrika wieder neue Staaten sich gründen, damit man Flaggenfarben wieder hat. Da haben wir ja schon sehr hohe Vielfalt. Und trotzdem sollten wir nicht vergessen, dass die politische Mitte anders als in anderen europäischen Ländern nach wie vor sehr breit ist. Wir kein extrem polarisiertes Parteiensystem haben, dass bei den sogenannten Hauptwahlen die Mehrzahl der Wählerinnen und Wähler immer politische Mitte wählen, dass die Ränder größer werden. Das ist erkennbar, aber es ist mit Leichtigkeit noch möglich, in der Mitte mit unterschiedlichen Mehrheiten, unterschiedlichen Konstellationen Mehrheiten zu finden. Ich glaube nicht, dass sich das fundamental ändert, weil der deutsche Wählermarkt, da er erträge ist, er traditionell ist, sicherheitsorientiert, veränderungsscheu. Und insofern glaube ich, dass es unter verschiedenen Vorzeichen immer noch möglich ist, Mehrheiten der Mitte hinzubekommen. Und wir sollten auch aus der letzten Bundestagswahl nochmal rückblickend wahrnehmen, wie schnell es möglich ist, auch als sogenannte kleinere Partei doch 5% am Ende hinzubekommen. Wie man aus dem Nichts heraus innerhalb von 4 Wochen etwas drehen kann, so mobilisieren kann, wie das ja BSW bei Landtagswahl, aber auch bei der Bundestagswahl gemacht hat, wie es die Linke plötzlich gemacht hat, die auf einmal attraktiver wurde. Ich würde auch nie ausschließen, dass eben neue Parteien, neue kleinere Parteien oder bekannte kleinere Parteien reüssieren.
Angenommen, die AfD gewinnt jetzt beide Landtagswahlen mit großem Vorsprung. Also in Sachsen-Anhalt sieht es so aus, in Mecklenburg-Vorpommern kann es vielleicht noch ein bisschen was verschieben. Was passiert dann montags in Berlin? Also wird es dann auch Auswirkungen auf die Bundespolitik geben?
Das ist die Frage des konkreten Ergebnisses. Wenn es so kommt, dass die absolute Mehrheit in Thüringen für die AfD entsteht, ist das ja mehr als eine Zäsur. Man kann ja praktisch auch die Ministerpräsidentenkonferenz dann als Beschlussorgan nicht im Grundgesetz informell vergessen, weil informelle Zusammenarbeit funktioniert ja dann nicht mehr in diesem Entscheidungsgremium, das immer auf Einstimmigkeit gesetzt hat. Das ist mit einer Zäsur. Insofern muss man sagen, wenn es so kommt, wird das natürlich sofort Führungsfragen nochmal aufwerfen, die nicht nur mit dem Land begründbar sind, sondern auch im Bund. Und man kann sagen, die Union hat im Vorfeld schon mit Personenveränderungen versucht, sich im Steuerungsmodell politisch zu stärken. Ich glaube nicht, dass es hier viel auslöst. Es wird nochmal klarer gemacht, dass eine Brandmauer besteht, die ja dann keine Rolle mehr spielen würde, weil die absolute Mehrheit diese Brandmauerfrage ja nicht tangiert. Es wäre eigentlich fast schon eine, in Anführungszeichen, Erleichterung, dass die Union dieser Frage sich nicht stellen muss. Und ich denke, dass für die SPD die Frage zentraler wird. Auch sollte es so kommen, dass sie erstmals in der Nachkriegsgeschichte nicht mehr in einen Landtag kommt, was nach wie vor auch in Magdeburg immer noch der Fall sein kann. Im Moment sieht es so aus, als kommt sie rein. Aber auch hier stellt sich dann die Führungsfrage neu.
Herr Professor Kort, dann noch eine abschließende Frage. Also Sie beobachten das deutsche Parteiensystem, Wahlen in Bundesländern auf Bundesebene seit Jahrzehnten. Macht Ihnen diese aktuelle Entwicklung mit einer starken AfD, mit einer starken Linken Sorge? Oder sagen Sie, okay, das können wir noch relativ gelassen sehen, wie sich das alles entwickelt?
Aber man muss aufpassen. So würde ich die Grundstimmung sehen. Man muss konkret sagen, was man nicht will und gleichzeitig sagen, was man will und damit auch Haltung zeigen, jeder Einzelne. Man muss viele neue Demokratieorte besetzen, um ins Gespräch zu kommen. Das ist mir ehrlich gesagt noch wichtiger, als jetzt irgendwie in Angststarre zu verfallen. Aber wir müssen uns davon lösen, dass es nur ein deutsches Phänomen ist. Wir haben eben angesichts unserer Geschichte eine andere Erfahrung, die uns sensibler macht, mit diesen Themen umzugehen, als es in anderen Ländern der Fall ist. Aber dieser autoritäre Sog ist auch die Radikalisierung ist weltweit erkennbar. Aber das sagt mir mein Alter, es gibt keinen Trend ohne Gegentrend und es gibt nichts, was ausschließlich in eine Richtung läuft, sodass wir auch vielleicht irgendwo schon einen Kipppunkt erreicht haben, von dem die Radikalisierung weniger wird. Auch das muss man in einer historischen Betrachtung des Parteienwettbewerbs sehen. Und das Falscheste wäre, also Angstszenarien zu entwickeln, sondern ins eigene Gestalten kommen, andere zu überzeugen, was der Wert der Freiheit, wie glücklich wir sein können, wenn wir frei leben und dafür andere leidenschaftlich begeistern. Das ist aus meiner Sicht die beste Haltung und als Wissenschaftler kann ich das ja mit Empirie auch belegen.
Herr Professor Korte, vielen Dank für das Gespräch, war sehr erkenntnisreich und wir sagen Tschüss und bis bald.
Danke.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.